Hoffnung. Hoffnung. Auf was setzt du deine Hoffnung? Vor allem an einem Tag wie heute, wo wir auch an unsere Verstorbenen denken, ist ja richtig, sich zu überlegen, worauf setze ich denn eigentlich meine Hoffnung? Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber Hoffnung, vor allem im Angesicht des Todes, ist auch wirklich wichtig. Als mein Vater vor 2 Jahren eine OP hatte, weil er einen Stent in seine Halsschlagader bekommen hat, war auch die Frage, ja, worauf setzt er denn seine Hoffnung? Und die Ärzte, sie haben ihm vor der OP gesagt, dass er eine 10%ige Wahrscheinlichkeit hat, dass es nicht klappt, dass er sterben wird oder dass er schwer behindert sein wird. Worauf hat er seine Hoffnung gesetzt, wenn er eventuell sterben wird? Er hat uns Kinder alle eingeladen und wir haben nochmal miteinander Zeit verbracht. Aber die Hoffnung auf Gottes Eingreifen, die Hoffnung auf die Ewigkeit, war die Hoffnung da? Von außen würde ich eher Nein sagen, leider. Aber das kann natürlich nur er selbst sagen. Aber Hoffnung zu haben hilft. Hoffnung zu haben ist gut. Hoffnung zu haben macht uns doch ruhig. Aber worauf setze ich meine Hoffnung? Setze ich meine Hoffnung auf die Vergangenheit? Dass das hinter mir liegt und einmal war? Oder setze ich meine Hoffnung vielleicht aufs Gebet? Denn immerhin hört Gott mein Gebet. Vielleicht erhört er es ja sogar. Kann ich darauf meine Hoffnung setzen? Dann vielleicht aber auch die Hoffnung auf die Zukunft. Auf das, was kommt. Trägt mich das durch schwere Zeiten? Durch Zeiten, in denen ich wirklich auch Hoffnung brauche? Lasst uns die 3 Bereiche anschauen und aus Psalm 126 lernen, ob und wenn ja, wie wir aus den Bereichen Hoffnung bekommen können. Und daher möchte ich jetzt zu Beginn Psalm 126 vorlesen. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich habe eine andere Bibel. Ich lese nämlich aus der Basisbibel heute vor. Und da steht, ein Lied für die Pilgerreise. Wir waren wie in einem Traum, als der Herr das Schicksal Zions zum Guten wendete. Da füllte Lachen unseren Mund und Jubel löste uns die Zunge. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren in einem Freudentaumel. Herr, wende unser Schicksal zum Guten, so wie du die Bäche im Negev füllst nach langer Trockenzeit. Wer unter Tränen mit der Saat beginnt, wird unter Jubel die Ernte einbringen. Noch geht er, geht weinend aufs Feld, wenn er den Beutel zur Aussaat trägt. Dann kommt er, kommt jubelnd zurück, wenn er seine Gaben nach Hause trägt. Schauen wir auf die 3 Punkte. Vergangenheit, Gebet und Zukunft. Und ich möchte mit dem 1. Punkt anfangen, Hoffnung in der Vergangenheit. Kann ich jetzt daraus Hoffnung bekommen? Wie ist denn, wenn ich auf die Vergangenheit schaue? Schauen wir auf den Anfang von Vers 1 von Psalm 126, wo es heißt, ein Lied für die Pilgerreise. Wir waren wie in einem Traum, als der Herr das Schicksal Zions zum Guten wendete. Und ganz kurz zu den ersten Worten, ein Lied für die Pilgerreise. Was bedeutet's? Die Psalmen, sie wurden zum Teil auch als Lieder verwendet. Und immer wieder, wenn die Juden zum Tempel gepilgert sind, eben auf der Pilgerreise waren, weil sie zu den Festen dorthin wollten, haben sie unterwegs Lieder gesungen. Wie zum Beispiel wahrscheinlich Psalm 126. Aber jetzt zu dem Rest. Gott hat das Schicksal Zions zum Guten gewendet. Was ist denn da passiert? Um das besser zu verstehen, lese ich noch kurz die Übersetzung aus der Elberfelder Bibel vor, wie man den Vers auch übersetzen kann. Denn da heißt es, als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie Träumende. Es geht also um die Situation, als das Volk Israel wieder zurück nach Jerusalem, also dem Zion, denn so heißt der Tempelberg in Jerusalem, zurückkehren durften. Denn die Juden wurden 722 bzw. 586 vor Christus nach Babylon verschleppt. Die beiden Reiche, also das Nordreich Israel und das Südreich Juda, sind untergegangen und die Juden lebten als Gefangene. Aber es war nicht das Ende vom Volk Israel. Denn durch Gottes Eingreifen haben die Perser die Babylonier besiegt. Und diese hatten dann eine neue Strategie, wie sie mit den besetzten Völkern umgegangen sind. Denn ab da sollten die Gefangenen zurückkehren in ihr Land bewirtschaften und dafür dann Steuern und Abgaben an die Perser zahlen. Und daher wurde dann auch 539 vor Christus das sogenannte Kyrus-Edikt vom persischen König Kyrus unterschrieben, indem es den Juden erlaubt war, wieder zurück nach Jerusalem zu gehen. Der Psalm kommt also aus der Zeit kurz danach. Die Juden, sie sind wieder zurückgezogen und waren dadurch wie in einem Traum, so wie es hier steht. Es war so gewaltig für sie, dass sie es gar nicht richtig begreifen konnten, was hier eigentlich passiert ist. Sie haben eben gesehen, und da finde ich wirklich die Übersetzung von der Basisbibel so schön. Sie haben gesehen, dass der Herr das Schicksal Zions zum Guten gewendet hat. Und die Älteren von euch können sich vielleicht an den Fall der Berliner Mauer erinnern. Und viele sprechen da auch von einem Zustand wie in einem Traum. Man hat es nicht gedacht, dass das irgendwann mal passieren kann. Aber dann plötzlich war die Grenze offen und die Mauer ist gefallen. Und dann heißt es in Vers 2 und 3, da füllte Lachen unseren Mund und Jubel löste uns die Zunge. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren in einem Freudentaumel. Wow. Das ist auch wirklicher Lob, was hier steht. Wirkliches Staunen über das Handeln Gottes, wirkliches Jubeln über sein Wirken. Und sogar noch viel krasser. Hier steht sogar, dass die anderen Völker gemerkt haben, hey, Gott hat Großes an uns getan. Es war so gewaltig, was er gemacht hat, dass es jeder gesehen hat. Und dann ganz am Ende, wir waren wie in einem Freudentaumel. Und das Wort, das hier im Hebräischen steht, Shemeshim, bedeutet, und das habe ich aus einem Wörterbuch, es meint in der Regel nicht eine verhaltene Gemütsverfassung, sondern die sich spontan und elementar äußernde Freude. Es ist vor allem die Festfreude. Sie äußert sich in Freudensprüngen, Aufstampfen mit den Füßen und Händeklatschen, Tanz, Musik und Freudengeschrei. Diese Freude ist in ihrem Wesen nach überschwänglich bis dahin, dass man außer sich gerät vor Freude. Es geht also nicht um die schwäbische Freude, die auch mit sehr wenigen Worten und Gesten auskommt. Nein, es geht um ein richtiges Ausrasten, außer sich sein vor Freude, weil es einen so fasst, weil es einen so begeistert. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Seid ihr schon mal so richtig außer euch gewesen vor Freude, weil Gott euer Schicksal zum Guten gewendet hat? Wart ihr schon mal richtig in so einem Freudentaumel, habt Freudensprünge gemacht, aufgestampft, Hände geklatscht, Tanz, Musik, Freudengeschrei gemacht? Weil Gott an euch gehandelt hat? Weil er euer Leben gesehen hat und euch geholfen hat? Zum einen kann man da auf irgendwelche Alltagssituationen schauen. Zum Beispiel, als ich ungefähr ein halbes Jahr in Liebenzell war, habe ich gemerkt, ja, so langsam wird es doch recht knapp mit dem Geld. Immerhin ist die IHL eine private Hochschule und daher kostet sie auch einiges, weil der Staat nicht dafür zahlt. Und ich habe von meiner Mutter zwar schon einiges an Geld bekommen, aber leider nicht genug, um die monatlichen Kosten zu decken. Und dann gab es da die Situation, dass ich mich bei einer Stiftung melden konnte. Witzigerweise die Timotheus-Stiftung. Also eigentlich perfekt für mich. Und dort konnte man 150 Euro monatlich bekommen, was mir in der Situation wirklich auch geholfen hätte. Also habe ich eine E-Mail mit dem Anmeldebogen hingeschrieben und echt gehofft, dass es auch funktioniert, dass ich das Geld bekomme. Und nach einigen Warten habe ich dann aber leider eine Absage bekommen. Was mache ich denn falsch? Nichts, okay, gut. Dann mache ich einfach mal weiter. Also ich habe eine Absage bekommen und ja, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie es mir ging. Ich hätte das Geld wirklich gebraucht, aber ich habe es nicht bekommen. Dann habe ich mir gedacht, okay, komm, dann schreibst du dem Mann halt eine E-Mail zurück, sagst, hey, wenn du wieder ein bisschen Geld hast oder irgendwie einen neuen Spender hast oder jemand fertig ist mit dem Studium, dann schreib mir einfach. Und dann klappt es ja vielleicht ein bisschen später. Und auf einmal kam eine Mail zurück von dem Mann, in dem er geschrieben hat, ich habe das Geld nochmal geprüft, ich habe nochmal aufs Konto geschaut und es ist gar kein Problem, die 150 Euro pro Monat sichere ich dir zu. Ich kann auch einfach das Mikrofon nehmen. Dazu. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie es mir ging. Dann war ich nämlich genau in so einem Freudentaumel und ich konnte es nicht fassen und ich habe wirklich vor Freude geweint, weil es so unfassbar war, dass Gott da mein Schicksal zum Guten gewendet hat. Und ich hoffe, dass ihr auch so Situationen kennt. Muss ja vielleicht nicht so krass sein wie bei mir. Vielleicht ist auch einfach das Gefühl, hey, hier bin ich genau richtig. Oder irgendwie hat im Nachhinein wirklich alles zusammengepasst. Ob jemand da vielleicht die richtigen Türen aufgemacht hat? Und das war bestimmt Gott. Denn er leitet das Schicksal wirklich zum Guten. Aber das Entscheidendste zum Guten leiten macht Gott nicht, wenn er dich versorgt oder wenn er dich leitet oder wenn er für dich da ist, sondern in dem Moment, wo du zum Glauben kommst. Es ist egal, ob du gut versorgt oder auch gut geführt wirst, das Entscheidendste ist der Glaube an Gott. Der Glaube, dass Gott dich perfekt gemacht hat, dass er dich liebt, dass er Jesus Christus, seinen Sohn, auf die Welt geschickt hat, damit er für uns sterben konnte, damit wir als Menschen wieder zu Gott kommen können. Das ist wirklich das Entscheidendste und Wichtigste. Denn ja, wir müssen einen Schritt auf Gott zumachen und müssen eben den Schritt des Glaubens gehen. Aber in Epheser 2, Vers 8 steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gottes Gabe ist es. Jeder von euch, der glaubt, tut das durch die Gabe Gottes. Und wenn es bei dir nicht der Fall ist, dann glaube mir, auch für dich ist diese Gabe da. Du musst nur Ja sagen zu Gott und ihm vertrauen. Finde ich jetzt also Hoffnung in der Vergangenheit? Das war ja die eigentliche Frage, die ich gestellt habe. Und die Antwort kann hier ganz deutlich lauten, ja. Ja, ich finde Hoffnung in der Vergangenheit, denn Gott handelt an mir. Er wendet mein Schicksal zum Guten und er wendet auch dein Schicksal zum Guten. Und da kann man doch wirklich voller Hoffnung sein, dass wir keinen toten Gott haben oder einen Gott, der oben steht und uns zuschaut, wie wir hier auf der Erde was machen. Nein, wir haben einen Gott, der lebendig ist. Ein Gott, der an uns handelt, der für uns da ist. Und dann können wir eben in so einem Freudentaumel kommen, so wie es hier der Schreiber von dem Psalm sagt. Aber gehen wir einen Vers weiter und zum nächsten Punkt. Haben wir Hoffnung im Gebet? Beziehungsweise können wir überhaupt Hoffnung im Gebet haben? Und dazu der Vers 4, wo es heißt, Herr, wende unser Schicksal zum Guten, so wie du die Bäche im Negev füllst nach langer Trockenzeit. Herr, wende unser Schicksal zum Guten. Gerade war noch alles gut. Gerade hat er zurückgeschaut auf das, was Gott gemacht hat. Und jetzt die Bitte. Ein wirkliches Gebet an Gott. Herr, wende unser Schicksal zum Guten. In was für einer Situation der Verfasser von dem Psalm auch immer ist. Er braucht die Zuwendung von Gott. Er braucht die Hilfe von Gott. Ohne diese Hilfe wird es nicht funktionieren. Und deswegen betet er zu Gott. Er betet um seine Hilfe. Und der Vergleich mit den Bächen im Negev ist dabei entscheidend, um zu sehen, wie die Lage von dem Verfasser ist. Denn dazu müssen wir uns die Bachtäler
des Negevs, das ist ein Südgebiet in Israel, wo die Wüste ist, anschauen. Und die heißen Wadis. Und ihr seht hier das eine Bild von einem trockenen Wadi, von so einem trockenen Bachtal. Es ist sehr trocken, denn der Bach, er ist nicht da, er ist ausgetrocknet, wie es im Psalm heißt. Es war hier wohl eine lange Trockenzeit, in der hier kein Wasser geflossen ist, was übrigens normal ist. Der Wadi, er ist leer und trocken. Und dann kann Wadi aber auch so aussehen. Ich weiß nicht, ob es derselbe ist, aber auch der sieht manchmal so aus, habe ich jetzt nur auf den Bildern nicht gefunden. Richtig grün, richtig lebendig. Und woran liegt's? Ganz klar am Wasser. Am Wasser, das jetzt durch diesen Wadi kommt. Denn immer wieder, wenn es vor allem im Winter viel regnet oder der Schnee schmilzt, werden die Wadi richtig voll mit Wasser. Alles beginnt wieder aufzugehen, alles beginnt grün zu werden, alles beginnt wieder Hoffnung auf Leben zu haben. Und genau das will der Beter von Psalm 126. Wieder Hoffnung bekommen. Wieder lebendig werden, wieder aufgehen und wachsen und nicht vertrocknet bleiben. Kann man also Hoffnung im Gebet bekommen? Auf jeden Fall. Denn immerhin heißt es im 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wie geht es werfen? Indem man es Gott im Gebet sagt. Das Schwierige ist dann nur, die Sorgen wirklich auch loszulassen. Denn so kann man dann Hoffnung bekommen und größer werden. Wenn du dich also gerade wie in so einem trockenen Wadi fühlst, weil irgendwie keine Hoffnung, kein Leben, keine Energie in dir ist oder du in Situationen bist, wo du neuen Mut und neue Hoffnung brauchst, dann bete, dann komm zu Gott. Dann bitte ihn, dass er dir wieder vom lebendigen Wasser gibt, was dich auffrischt. Es ist nicht so, dass es reicht, wenn man einmal zu Gott kommt und sich bei ihm lebendiges Wasser holt und damit auftankt. Denn was passiert in solchen Wadis, wenn der Winter und der Regen vorbei ist? Es trocknet wieder aus. Also immer und immer wieder vor ihn kommen und immer wieder vom lebendigen Wasser trinken. Und auch mir geht es immer wieder so, dass ich mich ganz neu darauf fokussieren muss. Wie kann ich schauen, dass ich nicht austrockne? Und es ist ein ständiger Prozess. Und ja, manchmal gelingt es mir gut. Ich bin wie so ein richtig grüner Wadi, vielleicht sogar noch viel grüner, weil es mir gut geht, weil ich Hoffnung habe, weil ich mich gut fühle. Aber manchmal, da fühle ich mich wie in so einem trockenen Wadi, vielleicht sogar noch viel trockener. Keine Hoffnung, kein Leben. Und auch keine Besserung in Sicht. Was hilft dann? Zu Gott zu kommen. Ihn darum zu bitten, dass er das Schicksal zum Guten wendet. Und daraus dann den ersten Tropfen Hoffnung zu nehmen. Und dann nach und nach immer wieder grüner zu werden, lebendiger zu werden, hoffnungsvoller zu werden. Kommen wir zum dritten Punkt. Können wir Hoffnung in der Zukunft finden? Und vielleicht ahnt ihr die Antwort schon, denn die Antwort ist ja. Ja, in der Zukunft gibt es enorm viel Hoffnung. Und es ist aber irgendwie eine steile Aussage, die ich hier jetzt gesagt habe. Denn wenn man in die Medien schaut, dann sagen sie nicht, in der Zukunft liegt die Hoffnung. Denn die Zukunft wird eigentlich immer schlecht dargestellt. Kommt vielleicht der Krieg auch zu uns? Geht es so weiter mit der Inflation? Was ist dann mit meiner Rente? Habe ich vielleicht überhaupt eine Rente? Und dann noch der Klimawandel. Wie soll da die Zukunft denn hoffnungsvoll aussehen? Aber in all das rein sagt die Bibel, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, es gibt sie wirklich. Lasst uns dafür die letzten beiden Verse anschauen, wo es heißt, wer unter Tränen mit der Saat beginnt, wird unter Jubel die Ernte einbringen. Noch geht er, geht weinend aufs Feld, wenn er den Beutel zur Aussaat trägt. Dann kommt er, kommt jubelnd zurück, wenn er seine Gaben nach Hause trägt. Unter Tränen die Saat aussehen. Das muss brutal sein. Und als ich mich bei der Predigtvorbereitung damit auseinandergesetzt habe, da bin ich auf einiges gestoßen, wie das mit der Saat aussehen früher so war. Da ich jetzt aber kein Landwirt bin und da auch wirklich keine Ahnung davon habe, darfst du, Sabine, oder auch andere Landwirte hier mich danach auch gern korrigieren, ob ich damit recht habe. Denn ich habe gelesen, dass früher, als es noch keine Maschinen, Supermärkte und den ganzen Handel und so gab, man teilweise unter Tränen, wirklich unter Tränen im Frühling die letzten Weizen, Roggen und was weiß ich was für Körner genommen hat, um damit die neue Saat zu sehen, die man ja gebraucht hat, um im Herbst dann auch wieder eine gute Ernte zu haben und genug zum Essen zu haben. Und es klingt irgendwie logisch für mich und gleichzeitig auch sehr schwer. Man muss etwas hergeben, das eigentlich gut für einen wäre, wo man weiß, hey, damit kann ich doch so viel machen. Aber im Wissen darum, dass etwas Gutes hervorbringt. Denn immerhin heißt es ja, unter Jubel wird er die Ernte einbringen. Und es ist doch wirklich interessant, dass man manchmal durch etwas Schwieriges gehen muss, um dann gestärkt und voller Jubel herausgehen kann. In Römer 8, Vers 28 schreibt Paulus: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ein starker Satz, den Paulus hier geschrieben hat. Aber eben ein Satz, der genau das verdeutlicht und der uns, ja egal ob du jetzt glaubst oder nicht, Hoffnung machen kann, wirklich Hoffnung machen kann. Denn wie könnte man es jetzt auf meinen Vater übertragen, von dem ich die Geschichte am Anfang erzählt habe? Ja, ich weiß nicht, ob er voller Hoffnung war oder nicht, aber den Satz hätte er sich zu sich selber wirklich sagen können und wissen dürfen, hey, Gott hat's in seiner Hand. Und egal, was in der OP passiert, es wird mir zum Besten dienen. So wie es dann ja auch war. Die OP, sie ging gut und seitdem geht es ihm auch besser und das Risiko für einen weiteren Schlaganfall ist deutlich gesunken. Oder wie war es für mich, als ich in meinem Studium war? Auch nach der Absage hätte ich mir sagen können, hey, alles wird dir zum Besten dienen. Ja, das wäre schwer gewesen, auf jeden Fall, das so zu sehen. Aber es hätte mir geholfen, auch ohne das Geld von der Timotheus-Stiftung positiv zu sein. Denn dann erfährt man auf eine andere Art und Weise Versorgung. Denn Gott kümmert sich doch um seine Kinder. Ja, der Satz ist nicht leicht zum Annehmen und es ist auch nicht so, dass es einem immer einfach fällt, das so zu sehen oder dass man es auch nie so sehen wird. Denn was ist gut daran, wenn ein geliebter Mensch stirbt? Was ist gut daran, wenn man selbst eine Diagnose bekommt, dass man sterben wird? Da ist nichts Gutes dran und schon gar nichts Bestes dran. Die Realität ist doch viel eher voll von Tränen, die man weint, so wie es in Vers 6 heißt, noch geht er, geht weinend aufs Feld. Er geht und geht und geht und weint dabei. Wird man aus der Situation rauskommen oder wird es einen umbringen? Und in der Situation spricht Jesus dir zu: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Oder wie es im Lukas-Evangelium heißt, selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Sagt Jesus dir ganz direkt zu, er sieht dich, er versteht dich, er weiß um dein Leid, er ist bei dir und er trägt das Leid mit dir. Und jetzt kommt bei allem aber die Hoffnung, die am stärksten ist. Die Hoffnung, die all das Leid und all die Tränen und all den Schmerz hier auf Erden verschwinden lassen kann. Und dazu Offenbarung 21, Vers 3 und 4. Und er, und die Rede ist von Gott, wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und das ist die Hoffnung, die wir haben können, wenn wir mit Gott leben. Wenn wir Ja sagen zu einem Leben mit ihm, Wenn wir Ja sagen, an ihn zu glauben und auf ihn zu vertrauen, dann ist genau das unsere Hoffnung. Keine Tränen mehr, kein Leid mehr, keine Schmerzen mehr, kein Tod mehr. All das ist im Himmel Vergangenheit. Und dann kommt eben der zweite Teil von den Versen. Er wird unter Jubel die Ernte einbringen. Und dann kommt er, kommt jubelnd zurück. Ist doch wirklich schön. Eine Hoffnung, die uns durch unser Leben, durch unsere Höhen und Tiefen tragen kann. Und ja, wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann ist das wirklich schmerzhaft. Aber die Hoffnung, diese Person im Himmel wiederzusehen und zu wissen, ihr geht es jetzt schon viel besser wie hier auf der Erde, lässt es doch zumindest etwas leichter sein. Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es dir bei diesem Thema geht. Ob du gerade voller Hoffnung bist oder ob du hoffnungslos bist. Der Verfasser von diesem Psalm hat in drei Punkten wirklich recht. Zum einen kann man Hoffnung bekommen und wieder richtig voller Energie werden, wenn man sieht, was Gott in einem oder an einem bewirkt hat. Vor allem aber, dass man zum Glauben gefunden hat. Und jetzt wünsche ich euch allen, dass ihr den Glauben an Jesus habt. Wenn nicht, dann fang damit an. Denn ein Leben voller Hoffnung wartet auf dich. Zweitens liegt Hoffnung im Gebet. Wenn du in Zeiten bist, wo du ausgetrocknet bist oder quasi keine Energie mehr da ist, keine Hoffnung mehr da ist, dann bete. Dann bete zu Gott und sag ihm, Herr, wende doch mein Schicksal wieder zum Guten. Ein kräftiges Gebet, das Hoffnung gibt. Vielleicht den ersten Tropfen, der wieder alles blühen lässt. Und dann noch drittens die Hoffnung auf die Zukunft. Einerseits die Hoffnung, dass Gott handelt, dass er etwas macht, dass er dein Schicksal zum Guten wendet. Aber, und das ist die stärkste Hoffnung, die man als Christ haben kann, die Hoffnung auf die Ewigkeit. Die Hoffnung auf das Ende von Schmerzen, von Leid, von Tränen und von Traurigkeit. Und zum Ende will ich euch noch die Todesanzeige von Philipp Mickenbecker zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Wenn nicht, dann er hat ein Buch geschrieben. Lohnt sich auch zu lesen, seine Geschichte, mehr davon zu erfahren. Die Todesanzeige haben seine Freunde auf Instagram gepostet. Und Philipp, man muss dazu sagen, er ist mit 23 Jahren an Lymphdrüsenkrebs gestorben. Da hat Gott nicht sein Leben zum Guten gewendet, sein Schicksal. Und trotzdem heißt es dann in dem Post unter anderem, er hat in den letzten Wochen oft starke Schmerzen gehabt. Und wir sind uns sicher, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Jesus hat gestern seine Hand über uns gehalten. Und dann weiter unten heißt es, Philipp hatte vollen Frieden mit der Situation, dann hat sie sich sehr über all eure Gebete gefreut. Und dann noch sein Lieblingsvers aus Jesaja 40, Vers 31. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Amen. Ich würde noch gern mit uns beten. Vater, du weißt, wo wir stehen in Bezug auf Hoffnung. Du weißt, ob wir Hoffnung haben oder nicht. Aber hab du Dank, dass wir so viel Grund haben, Hoffnung zu haben. Hab du Dank, dass wir diese Hoffnung auch in der Vergangenheit sehen können, weil du unser Schicksal zum Guten geführt hast. Ich möchte dich bitten, dass wir das alle in unserem Leben sehen und erfahren, dass du genau das machst. Hab du Dank, dass wir aber immer wieder zu dir kommen können, beten können, dir sagen können, was uns bewegt, wo wir hoffnungslos sind, wo wir vertrocknet sind, wo wir neues, lebendiges Wasser brauchen. Und hab du Dank, Herr, dass wir Hoffnung auf die Ewigkeit haben können. Hoffnung darauf, was du am Kreuz getan hast, dass du den Weg freigemacht hast, dass wir zu dir in die Ewigkeit können. Hab du Dank, o Herr. Amen. Und ein Grund, warum wir wissen, dass wir Hoffnung haben, liegt in dem nächsten Lied, wo es heißt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein Grund voller Hoffnung zu sein. Deshalb lasst uns das Lied miteinander singen.